Kimi Antonelli holt seinen ersten Karrieresieg für Mercedes und Lewis Hamilton das erste Podium für Ferrari. Die Rennanalyse vom Großen Preis von China heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von China 2026 hier in Overtake Episode 231. Ja, es war erneut ein frühes Aufstehen für uns Formel-1-Fans, aber dieses Mal etwas humaner in der mitteleuropäischen Zeit. Aber wir haben es natürlich geschafft, wir haben den Compris geschaut, wir waren, glaube ich, auch ganz gut unterhalten und wir werden heute ausführlich über das Rennen und natürlich auch über Sprint Qualifying etc., falls relevant, reden. Und dafür ist natürlich auch der Frühaufsteher himself da. Hallo Matti.
Hallo.
Ja Matti, Compris in China, das Rennwochenende war intensiv, Sprint um 4 Uhr in der Früh, Rennen um 8 Uhr in der Früh. Man hat sich natürlich jetzt, sag ich mal, nicht alles unbedingt live anschauen müssen. Aber warst du jetzt am Sonntag, wir nehmen hier direkt nach dem Rennen auf, warst du gut unterhalten für so einen guten Morgen, Compris?
Ja, ich war sehr gut unterhalten. Zum ersten Mal, dass ich sowas sage.
Ich glaube, viele Hörer werden schauen, ob sie den richtigen Podcast angemacht haben, dass du sagst, du warst gut unterhalten. Man würde es nicht glauben können. Aber also jetzt nach Australien, wo, sag ich mal, die Reglement an sich noch etwas kritischer bei dir war, siehst du jetzt doch Potenzial im Bereich des Racings?
Ja, China war viel besser als Australien. Was vielleicht auch daran liegt, dass man ja die Power erhöht hat, auf die Fahrer zugreifen konnten. Mir hat China viel besser gefallen als Australien.
Und jetzt im Vergleich zu den Rennen im Vorjahr?
Ich habe einen Zweikampf gut im Kopf und das ist der zwischen den beiden Ferrari-Fahrern und der hat sich relativ lang gezogen, auch in der Startphase hatten wir was. Also die Startphase überhaupt, seit den neuen Regeln ist die Startphase einfach Chaos. Die ersten 4-5 Runden passiert tatsächlich sehr viel. Nee, China hat mir jetzt doch gut gefallen, muss ich schon sagen.
Das ist sehr gut. Ich finde auch, man war gut unterhalten. Es war ein Compris mit sehr vielen Phasen gegen Ende hin. Natürlich hat es dann stark abgeebbt, dann ist das einfach ein bisschen das Tempo raus, natürlich auch die Autos relativ auf sehr, sehr langen Hardstints, also auf die harten Reifen waren sehr lange oben, da ging dann glaube ich auch von der Aggressivität her nicht mehr viel, ohne große Risiken einzugehen, dementsprechend hat sich am Schluss nicht mehr so viel getan, deswegen gab es immer so Etappen, wie du sagst, die Startphase war intensiv, dann die Mittelphase mit dem Ferrari-Duell, das sich wirklich lange, das lange hin und her gegangen ist und intensiver und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Wie schon gesagt, Kimi Antonelli holt sich den ersten Sieg. Mercedes auch in China nicht wirklich zu stoppen. Am Anfang hatte man noch kurz das Gefühl, dass Ferrari vielleicht mithalten kann, aber sobald da einmal Mercedes in der Clean Air quasi ist, sobald man einmal das Duell gewonnen hat gegen die Ferrari, dann sind sie auf und davon. Russell holt sich Platz 2 und Lewis Hamilton holt sich Platz 3 vor Charles Leclerc, der dann Vierter ist. Also wir haben eigentlich so wieder Mercedes und Ferrari vorne, nur diesmal haben es jeweils die zwei Fahrer geswitcht, wer da das interne Duell gewonnen hat.
Habe ich den Lewis richtig tippt, oder?
Hast du den Lewis richtig tippt? Wir haben nur die zwei beiden Mercedes falsch getippt. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich so ein bisschen mit der Analyse des Ergebnisses an und handeln uns daran irgendwie voran in diesem Compris und können so die Einzelheiten besprechen. Vorweg gleich einmal würde ich sagen, starten wir aber mit großer Aufregung. McLaren und Alexander Albon und Gabriel Bortoletto, alle vier nicht angetreten beim Großen Preis von China am Sonntag. Jeweils mit unterschiedlichen Problemen. Audi und Williams habe ich jetzt gar nicht direkt in der Übertragung mitbekommen. Bei McLaren hat man jetzt noch keine Details genannt. Es scheinen zwei verschiedene Probleme gewesen zu sein. An Lennos Auto wurde schon früh gearbeitet. Dann wurde auch noch Oscar Piastri wieder rausgeschoben aus dem Starting Grid. Ist natürlich jetzt neues Reglement, neuer Motor, kann passieren. Aber für ein Team wie McLaren, das ja, sag ich mal, im letzten Jahr mit dem wahrscheinlich besten Auto geglänzt hat, ist das ein katastrophaler Start, oder?
Ja, also gar nicht antreten, tut schon weh. Das war so absurd schnell irgendwie, weil scheinbar hat man es Oscar dann gesagt, als die Hymne war.
Genau.
Also kurz vor dem Grand Prix dann. Ja, bitter für die McLaren, das tut in der WM auch ganz schön weh.
Oscar Piastri jetzt eigentlich schon zwei Rennen, dem Sprint mal vorweggenommen, nicht angetreten, gar nicht erst gestartet. In Australien ja noch in der Formation Lab den Crash gehabt, jetzt ein technisches Gebrechen. Also wir haben eigentlich noch gar kein richtiges Rennen von Oscar Piastri gesehen. Wir hören jetzt auch immer mehr Lando Norris sich über das Auto, über das Racing beschweren. Das ist natürlich immer jetzt die weiter hinten sind, die Teams beschweren sich, die sich leicht tun, freuen sich. Aber was macht das mit deiner Moral von einem Weltmeister-Team, die jetzt, sagen wir mal, so einen schwierigen Start in dieses Jahr
haben? Sie haben die letzten zwei Jahre gut genutzt, dass sie das stärkste Auto hatten. Das sind die anderen Teams ja durch das auch schon durchgegangen. Überlegen, Mercedes hat ja überhaupt den tollsten Start gehabt bei der Regeländerung 22. Ich meine, komplett das Auto in eine falsche Richtung baut. Mhm. Und das hast du ja dann gesehen, da bist du nie rankommen dann. Wenn du so ein Jahr hast, ist es so schwer, wieder nach vorne zu kommen und wirklich mitzufahren. Ich meine, McLaren ist es etwas besser gegangen, die haben es dann wieder das rumgerissen praktisch. Wann war das? 24 angefangen, glaube ich. Da haben sie es rumgerissen. Ja, ich meine, sie haben die Fahrer, sie haben gute Fahrer, jetzt haben sie halt nicht das beste Auto. Ja, Mitleid hält sie in Grenzen.
Ja, natürlich, man hat die Chance genutzt, denn letztes Jahr, man wusste, es wird schwierig. Und wir haben jetzt halt auch gesehen, es trifft nicht nur irgendwie die Hinterbänkler oder nur die ganz neu in die Formel 1 gekommen sind mit den technischen Schwierigkeiten. Wir sehen, es kann auch eins der Top-Teams treffen, dass man dann auf einmal mit etwas dasteht, mit dem man nicht gerechnet hat und dann bei einem Grand Prix nicht antreten kann. Das werden wir wahrscheinlich, würde ich behaupten, jetzt auf jeden Fall auch noch mindestens in der ersten Hälfte der Saison noch sehen, öfter sehen, dass wir da technische Gebrechen haben. Wie gesagt, bei Williams und in Form von Alexander Albon haben wir es ja jetzt eh schon, da zieht sich das schon seit den Tests. Richtig bitter war es natürlich für Gabi Bortoletto, der in dieser Saison auch wieder jetzt richtig aufgezeigt hat. Im Qualifying vielleicht nicht ganz brillieren konnte und auch im Sprint nur 13. Aber der Audi zeigt immer wieder, dass er was kann. Und da natürlich dann für einen jungen Fahrer, der natürlich auch noch viel Erfahrung sammeln kann. Ich möchte es jetzt nicht in Franz Tost Worten sagen, dass er noch in seiner Rookie-Phase ist und dass da niemand blöd schauen muss. Aber ja, für die natürlich schade, überhaupt nicht rauszukommen. Aber gehen wir dann gleich mal auf die Sieger ein, Mercedes den Doppelsieg geholt, wieder am Schluss waren es dann wie viele Sekunden, von wie vielen Sekunden sprechen wir, der Rückstand?
19, fast 20 Sekunden, genau, von 1 auf 3.
Genau, von 1 auf 3 haben wir 25 und Lewis hat 20 zweiten
genau,
gehabt.
Ja. Ja.
Ja, es ist aktuell wahrscheinlich, wir haben kurz gesprochen während dem Rennen, Ferrari hast du das Gefühl gehabt, war teilweise dran, aber es über die Renndistanz, oder ich meine, die Rennen müssten halb so lang sein, damit man wirklich davon ausgehen können, dass was passiert, oder?
Aber diese 25 oder 20 Sekunden drügen ein bisschen, weil die sind halt auch entstanden, als Lewis und Charles dann einfach den Fight gehabt haben. Und da haben wir ja gesehen, als George noch hinten dran war, da hat der Kimi die 7 Sekunden dann aufgerissen auf die anderen drei, weil die halt zu dritt gefightet haben. Also so ein Zweikampf oder Dreikampf, der zerstört dir praktisch die Chance, auf den Vordermann dann zu kommen. So weit sind sie nicht weg, wie das jetzt da ausschaut.
Also du kannst dir vorstellen, dass sie in den nächsten Rennen durchaus um den Sieg das ganze Rennen über
mitfahren können. Ja, überleg jetzt, gerade in Japan, wo wir auch die letzten Jahre gesehen haben, dass Überholen wahnsinnig schwierig ist. Die sind beim Start so gut, die Ferrari, und dann auch in dem Zweikampfverhalten, dass man in Japan, gerade auf diesen engeren Strecken, sicher mit ihnen rechnen muss.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch 100% unterschreiben würde. Ich hoffe, dass wir es gegen Ende des Jahres dann haben, wenn vielleicht schon so ein bisschen ein paar Entwicklungsschritte gesetzt werden konnten. Ich schätze aber, dass wir jetzt auf jeden Fall noch weiterhin die Mercedes-Dominanz haben werden, solange alles technisch hinhaut und wir nicht, oder eventuelle späte Safety-Cars mit strategischen Sachen da reinschustern. Wenn wir jetzt sagen mal, wir haben jetzt einmal George gewonnen und Kimi Zweiter, einmal Kimi gewonnen, George Zweiter. Siehst du eine Chance, dass Kimi tatsächlich in den dein George Russell, sage ich mal, den Buchmacher-Liebling für den Weltmeistertitel, dass er eben den streitig machen kann über den Laufe der Saison? Oder ist George dafür doch zu abgebrüht und vielleicht zu erfahren?
Also im Normalfall würde ich sagen, es müsste der George machen, weil er länger im Team ist, viel mehr Formel-1-Erfahrung hat. Er hat jetzt, was ist das, sein 8., 9. Jahr. Und es ist ein sehr guter Fahrer. Also von dem her glaube ich nicht, dass der Kimi übers Jahr wirklich mitfährt. Er wird um den Vize-Weltmeister fahren. Ich glaube aber nicht, dass er um die Weltmeisterschaft fährt. Außer er macht halt wirklich jetzt einen Entwicklungsschritt und dieser Sieg gibt ihm jetzt noch so ein bisschen Aufschwung. Ja, ich meine, so die Rundenzeiten haben bei ihm jetzt stark ausgeschaut, gerade im Vergleich zum George. Also die geben sich ja prinzipiell sehr wenig. Also vielleicht wendet sich doch ein bisschen das Blatt.
Ja, ich fand nur in Australien, da habe ich noch das Gefühl gehabt, George hält ihn ordentlich auf Distanz. Da war George souverän. Er hat auch dieses Wochenende, muss man ja sagen, eigentlich nicht wirklich einen Fehler gemacht. Also da war jetzt nicht viel drinnen, wo George verloren hat. Ich glaube, es hat ihm sehr viel gekostet, dass der harte Reifen so langsam erst auf Temperatur gekommen ist für den Mercedes. Da ist er ein bisschen hängen geblieben in einer Phase, wo es wichtig gewesen wäre, an Kimi ranzukommen, der aber dann vorne befreit wegfahren konnte und ohne Druck. Ich glaube, das hat ihn sehr viel Zeit gekostet. Ohne dem, wenn er da auf Platz 2 gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass er da ein bisschen nach dem Safety Car Restart, dass er da dann doch noch deutlich gefährlicher werden hätte können, den Teamkollegen. Aber ja, ich sehe auch George als zu erfahren. Der macht eben, hat jetzt auch nicht viele Fehler gemacht. Das Auto ist gut. Er geht das Auto besser noch wahrscheinlich. Und ich sehe, Kimi wird Rennen gewinnen. Es wird wahrscheinlich nicht das Einzige gewesen sein in diesem Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber über jetzt wirklich George da intern den Rang des Einserfahrers, dem Unausgesprochenen, streitig machen kann, kann ich mir nur schwierig vorstellen. Heiß her geht's beim ersten Verfolgerteam, das ja eben 20 Sekunden Rückstand hatte auf den Sieger, aber trotzdem eine eindeutige Nummer 2 abgibt in dieser Saison. Ferrari, ist eigentlich die Wiederauferstehung, Mercedes-Ferrari sind wieder quasi an der Spitze, nachdem McLaren und Red Bull die letzten paar Jahre brilliert haben.
Weißt du, wie schön das ist?
Matti geht wieder näher. Kann endlich wieder mitfiebern, kann sich endlich wieder freuen. Mercedes und Lewis auf dem Podium. Das ist ja wirklich Galaxy Brain für Matti. Lewis Schaal. Lewis freut sich wieder zurück. Wie toll ist das für dich als wirklich langjährigen Lewis-Fan und natürlich auch mit ein bisschen einem Ferrari im Herzen, ist das, dass man da wieder die Wiederauferstehung sehen kann und das auch noch mit gutem Racing.
Ja, es war mega. Ich meine, wir haben es in Australien ja schon gesehen, dass der Lewis sich viel, viel wohler mit diesem neuen Auto jetzt einfach fühlt. Was man auch sagen muss, also dieses Duell Schaal gegen Lewis war eins der besten Duelle in den letzten 10 Jahren. Du hast genau gemerkt, die zwei, die lassen sich genau immer dieses Äußerl Platz, so dass sie sich nicht berühren. Und du hattest das Gefühl, dass sie wissen, wo sie reinstechen können und wo ihnen der andere den Platz gibt und wo nicht. Und 100% wäre das Lewis und Max gewesen, hätten sie sich berührt. Ist egal wer, aber da wäre das wäre nicht reibungslos. Das hätte nicht funktioniert.
Ich hätte die Vermutung, dass sobald es überhaupt auch noch wer anderer gewesen wäre, vielleicht ein anderes Team, vielleicht hat man beim Teamkollegen ja dann doch noch so ein bisschen das Auge drauf. Mehr als, sage ich mal jetzt, dass man einem direkten Konkurrenten die Tür zumacht. Aber wir haben auch so gesehen, Schaal, die Aggressivität von Schaal im letzten Jahr.
Die hat er jetzt auch wieder.
Genau, aber ich sage mal, eine Rücksichtslosigkeit, die habe ich jetzt bei dem Duell jetzt nicht unbedingt gesehen. Da hat er immer alles, der Platz war immer da und so.
Ja, also, ich glaube, wenn es fair ist, dann sie sind beide hart, aber fair eben. Und du hast es auch gemerkt, sie haben sich innen dann genau das Äußel Platz gelassen, dass sie sich nicht berühren. Ich glaube, einmal hatten sie einen kleinen Wheelbang, aber ich glaube, es war wurscht. Und auch Schaal hat überhaupt sehr happy geklungen über den Fight, oder? Ich meine, der sogar diesen Funkspruch gesagt, dass er das tatsächlich genießt.
Ja, das ist also eigentlich ein Fun Battle, also ein lustiger Kampf ist. Ich sehe Ferrari gerade in diesem Rennen und in dieser Position, wo dieses Duell war, Mercedes eigentlich schon weg. Nach hinten in absolut keine Gefahr. Natürlich die große Gefahr, dass sie sich reinfahren. Und ich muss sagen, in dem Grand Prix, ich glaube, so oft habe ich selten noch irgendwie so laut ausgeatmet, weil ich gedacht habe, jetzt knallt oder jetzt wird es richtig eng. Da haben sie natürlich, sagen wir, die Zeit gehabt auch. Das ist jetzt nicht so, dass einer sagt, naja, wir verlieren jetzt Zeit nach vorne hin, wenn wir uns da duellieren. Weißt du, du hast solche Funksprüche dann nicht gehabt. So, ah, das ist unnötig oder nach hinten hin wird es jetzt gefährlich, der macht das. Sie fahren eh da in ihrer eigenen, sind da in ihrer eigenen Bubble gewesen und dafür war das Duell ja super. Und es ist immer um Platz 3 gegangen. Für Lewis ist es, glaube ich, auch, also auch emotional und ich glaube auch für Ferrari ist auch ein großes Aufatmen stattgefunden, dass er jetzt das Podium geholt hat.
Er ist endlich, er bringt endlich oder er kann endlich die Leistung bringen, für die man ihn ja geholt hat.
Genau, für die man ihn geholt hat, ja. Ja, absolut. Und das sieht man jetzt, das ist auch schön natürlich. Es ist, ein guter Lewis ist gut für die Formel 1. Und ja, wir haben da Top-Fahrer vorne und diese Duelle, ich hoffe, dass die sich weiter so halten werden, dass wir sie auch teamübergreifend haben werden viel, dass die Teams nah genug dran sind, dass wir da Duelle sehen werden. Aber dafür muss ich auch sagen, das war gut anzuschauen, das war sehr unterhaltsam. Ich glaube, da kann man wenig Negatives an diesem Duell finden. Und Ferrari ist eben in einer, gerade mit dieser Startphase, die sie ja haben, also diese Starts, die sie hinlegen sollen. Ich sage es aber nur so, es bringt denn nur so viel. Also solange Mercedes noch so viel schneller ist dann teilweise in manchen Streckenabschnitten, dann bringt es da auch nichts, dass halt in der ersten Runde richtig geil vorfahren.
Ja, schauen wir mal jetzt Japan dann, wie es ist. Naja. Da können wir dann nächste Woche mehr drüber reden. Aber toll war auf jeden Fall, dass auch das Team, also diese teaminterne Fight, dass da keine Funksprüche gegeben hat. Das war sehr angenehm. Das haben wir schon im letzten Jahr öfter gehört, bei den McLaren zum Beispiel.
Ja, wie gesagt, ich glaube, weil es halt nicht um allzu viel gegangen ist.
Ja, aber die McLaren hatten doch so viel Vorsprung.
Ja, aber ich meine, da geht es um Platz 1, das ist der Weltmeistertitel.
Natürlich, gegangen.
Aber natürlich kommen da Funksprüche.
Aber wenn's ja, um aber Platz natürlich, dann lass sie doch fighten. Das wollte ich, das ganze letzte Jahr wollte ich sowas sehen. Ist toll, dass es funktioniert hat. Freut mich.
Ja, auch mit Ferrari-Motor unterwegs und auch ein gutes bis sehr gutes Wochenende hatte Oli Bär, mein Haas, aktuell, ja, bestätigt meine positive Haltung zumindest zu dem Rennstall. Man hat einen Punkt mit Oli Bärmann im Sprint geholt und im Rennen dann 10 Punkte. Also Olli steht aktuell auch auf Platz 5 in der Weltmeisterschaft. Das ist natürlich sehr früh, aber eine Tendenz. Und wie wir auch wissen, früh die Punkte holen für vermeintliche Teams, die sich schwerer tun mit der Entwicklung, die vielleicht nicht alle finanziellen Möglichkeiten haben, sind die frühen Punkte die allerwichtigsten. Und ja, da kann man, wenn man gleich noch Pierre Gasly auf der 6 mitnimmt für so diese Mittelfeldteams, da kann man, glaube ich, sehr froh sein bei Haas und bei Alpine, oder?
Ja, der Haas hat gut funktioniert. Der Haas konnte auch den Red Bull ja hinter sich halten,
was mich
sehr, sehr gewundert hat. Man muss auch sagen, Olli, klar, der stärkere Fahrer dieses Jahr bis jetzt im Vergleich zum Esteban. Ist für mich, ja, er wirkt schneller und macht weniger Fehler. Oder ja, gedankenloser einfach, ein bisschen der Olli. Also nicht rücksichtslos, aber weißt, ich will damit sagen, ich habe das Gefühl, er macht sich wenig Sorgen und er konzentriert sich aufs Racen und spult sein Programm runter und versucht schnell zu sein und gute Manöver zu setzen und das ist voll aufgegangen und Platz 5 ist super, gerade für Haas sind jetzt einen Punkt hinter McLaren, die auf Platz 3 sind und sind vor Red Bull tatsächlich mit 17 Punkten Haas.
Beim Qualifying hat Oli Bärmann auch gut ausgeschaut. Beide Male, also beim Sprint und fürs Rennen in den Top 10 gewesen. Bin positiv angetan und positiv überrascht eben auch von Alpine mit Gasly und auch Colapinto.
Genau, Colapinto auf 10, dafür, dass er den Dreher auch drinnen gehabt hat. Ich bin ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob er sich da die Reifen vielleicht sogar kaputt gemacht hat, als ihn Esteban da getroffen hat.
Ja.
Beide Alpinen Punkte geholt. Was will man mehr? Ja, auch 9 Punkte das Wochenende, oder? Schauen wir mal, das Wochenende. Zumindest heute 9 Punkte geholt. Ja, genau, das Wochenende auch 9 Punkte geholt. Mit 10 Punkten ja, weiß ich nicht. Hast du noch im Kopf, wie viel sie letztes Jahr hatten? Das war nicht viel mehr, nicht, oder?
Aber es kann nichts. Wenn überhaupt, oder?
Also.
Muss man auf so viel kommen? 22,
ja. Also natürlich. Naja, 22. Sie haben praktisch die Hälfte von dem, was sie letztes Jahr hatten, und das nach 2 Rennen. Also, es ist ein anderes Team.
Genau, ein anderes Team, Team und andere Konkurrenzfähigkeit. Du hast eben gesehen, wie du es auch gesagt hast, Pierre Gasly, also du hast, Oli Bearman hat Max hinter sich gehalten, Pierre Gasly ist ja, hat Max ein ordentliches, ja, der hat ihm jedes Mal das Überholen, hat ihm ordentlich Parol geboten. Dementsprechend, ja, durchkommen ist man halt auch, und das ist halt auch wieder etwas, wo man sieht, ein Franco Colapinto holt vielleicht nicht den Punkt, wenn er jetzt andere Teams weiter durchkommen sind oder die McLaren antreten überhaupt. Aber du musst antreten, um die Punkte überhaupt erstmal zu holen. Und du musst das zu Ende fahren. Und das hat Alpine ist gelungen. Das ist Haas, guter Esteban, Crash hat ihn dann weit nach hinten geworfen. Du bringst die Autos an den Start, du bringst sie ins Ziel und so holst du dir die Punkte, gerade eben am Anfang der Saison. Wirklich, wirklich gute Leistung. Ja, nach dem zwei Problemkinder in der Top-Riege mit McLaren, die gar nicht erst angetreten sind, da können wir gar nicht viel dazu sagen. Aber würde ich sagen, mal das zweite ist auf jeden Fall Red Bull. Und da muss man eigentlich ein bisschen ausführlich drüber sprechen. Max Verstappen, nachdem er im Sprint schon den Start, nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie vulgär werden, aber sagen wir, wenn es nicht geglückt ist, ist im Rennen einfach dasselbe nochmal passiert. Wir sehen bei allen anderen Red Bull Autos, dass es ja hinhauen kann. Ist Max Verstappen vielleicht schon wirklich selbst so in seinem Kopf drinnen, dass er sich, ja, dass er so eine Negativität auf dieses Auto hat? Weißt du, irgendwann sagst, hör auf dich zu beschweren, konzentriere dich auf die Basics, schau, dass du das Beste rausholst. Hat diese Resignation von Max, glaubst du, Einfluss auch auf die Performance?
Boah, schwierig. Ich meine, der Alex Wurz ist ja schon gefragt worden, weil der hat ja auch gemeint, beim Boxenstopp hat es auch direkt funktioniert, das Rausbeschleunigen. Mhm. Und es ist dasselbe Prozedere wie beim Start. Und dass es halt zweimal in Folge beim Start direkt hintereinander passiert ist. Vielleicht ist es auch einfach, dass sich der Max dann zu sehr drauf konzentriert hat und deswegen hat es dann nicht geklappt. Weil er gewusst hat, gestern hat er Schwierigkeiten gehabt und dann einfach ist es wieder nicht geklappt.
Es ist halt etwas Ungewöhnliches schwierig. Für einen vierfachen Weltmeister, dass du sagst, da muss schon eine steilere Lernkurve her als das, wenn es jetzt wirklich seine Schuld ist. Aber es scheint auch, irgendwas muss er anders machen als die anderen, weil die anderen sind ja teilweise weggekommen. Liam hatte das Problem in Australien, hat er ja gemeint, das war dasselbe Problem, das er beim Sprint hatte wie Liam in Australien. Aber ja, so gewinnst du zwar irgendwie den Preis für die meisten Überholmanöver in der Formel 1, aber ja, es ist halt dann schwierig, auch irgendwie Performance rauszuholen. Er hat dann auch das Auto abstellen müssen nach 45 Runden. Wir haben jetzt noch nicht herausgefunden, woran es lag. Man hat noch nichts gehört. Bis dahin war er eigentlich auf einem okayen sechsten Platz.
Pierre ist aber auch nicht mehr näher an den Olli rankommen.
Genau, das ist, sag mal, wenn er Fünfter wird, ist das ja eigentlich, ich war ehrlich gesagt auch positiv überrascht, dass er überhaupt so weit vorgekommen ist auch, weil eben Red Bull mit diesem Problem zu kämpfen hat. Jetzt, ja, dass er das dann abstellen musste, war natürlich doppelt bitter, aber es ist für Red Bull, soll es nicht sein. Hadjar ist insgesamt Achter geworden im Rennen, hat dann halt noch 4 Punkte gerettet, ist aber auch an Liam Lawson nicht vorbeigekommen, hat da richtig zu kämpfen gehabt.
Und abgeflogen auch in Kurve, also in Runde 1, gell?
In Runde 1 im Duell mit Oli Bearman abgeflogen und ähnliche Probleme gehabt wie Max. Also die haben innerhalb von ein paar Runden einen ähnlichen Oversteer gehabt, sodass die Hinterachse ausgebrochen ist. Haben wir aber auch schon im Qualifying und im Training gesehen, dass da Probleme da waren. Also das Auto von Max in der Onboard war, es hat so viel Kontra gegeben, das hat nicht lustig ausgeschaut, das hat er natürlich auch in den Interviews bestätigt. Viel, viel Arbeit für Red Bull. Siehst du das Potenzial aber dafür da, dass sie zumindest um Platz 3 kämpfen können dieses Jahr? Wir haben schon öfter gesehen, Red Bull, Wiederauferstehung.
Also Platz 1 und 2 brauchen wir nicht, also da sind sie viel zu weit weg. Schlussendlich, von McLaren habe ich jetzt nicht viel mehr gesehen, weil die sind gar nicht antreten heute. Also,
aber ich meine, das Sprint von McLaren war dafür ganz okay.
Ja, aber ich sag, die Fahrer bei Red Bull sind stärker und machen einfach mehr her. Du siehst, dass der Max auch von hinten praktisch, er ist ja praktisch zweimal jetzt von hinten weggestartet und kommt vor. Das sehe ich bei dem McLaren einfach nicht. Bin ich ehrlich. Also nicht in dem Ausmaß, wie es der Max macht. Und auch prinzipiell finde ich, gerade in den Qualifying-Zeiten ist der Isaac so knapp am Max dran, beziehungsweise in manchen Qualifying-Abschnitten hat er den Max, glaube ich, sogar geschlagen. Von dem her hast du auch endlich mal wieder einen zweiten Fahrer, der dieses Auto vermeintlich fahren kann und auch mit Max mithalten kann. Und von dem her sehe ich die Fahrerpaarung dann einfach stärker. Also glaube ich schon, dass man bei Red Bull, Red Bull ist so erfolgreich gewesen, die letzten, seit 2009 eigentlich weg. Die kriegen das Auto so hin, dass sie um Platz 3 mitfahren können. Gerade mit zwei Fahrern und nicht nur einem.
Ja, das ist ein großer Faktor sein. Die Frage ist natürlich, wie viel individuellen Fehler. Das Auto muss natürlich auch was verzeihen können, wenn Hadjar natürlich dann irgendwelche Dreher drin hat oder so im internen Duell, da muss man sich auf das Auto verlassen können und natürlich auch souverän fahren können. Also es wird interessant sein, wie sich die Beziehung von Fahrer zu Auto bei Red Bull entwickeln wird. Auch natürlich, wie die Stimmung intern sein wird, wenn Max Verstappen, einen unzufriedenen Max Verstappen, das drückt natürlich auch, glaube ich, da irgendwie die Teamatmosphäre. Macht natürlich auch nicht viel her. Neue Leute hast du dort auch jetzt. Sagen wir mal, das ist ja die ganze alte Riege, ist jetzt ausgetauscht. Und ja, sind wir mal gespannt und hoffen auf spannende Duelle. Wenn es jetzt, sagen wir mal, Mercedes-Ferrari ist, dann hoffen wir auf McLaren-Red Bull-Duelle. Und ja, im Mittelfeld, wie gesagt, tut sich ja eh einiges. Carlos Sainz im Williams, 2 Punkte geholt. Alexander Albon nicht angetreten. Trotz diesen 2 Punkten im Sprint ist man, glaube ich, auch noch Leerausgang, natürlich, ja. Es ist, auch wenn du jetzt sagst mal, du holst ja wenigstens 2 Punkte, die ersten Punkte der Saison, da muss mehr gehen bei einem Team, das letztes Jahr auf dem Podium gestanden ist.
Ja, ich meine, sie haben es selber gesagt, das Auto ist viel zu schwer. Angeblich kann man das Auto ja sofort verleichtern, wenn es nicht das Budget Cap gäbe, was ich nicht ganz glaube, weil gefühlt kommt Williams nicht mal an das Budget Cap ran. Also, ich glaube, da ist mehr im Argen. Ich weiß gar nicht, wie man die 2 Punkte geholt hat. Ich hatte Carlos gar nicht am Schirm, das ganze Rennen nicht.
Sehr, sehr wenig, glaube ich, gesehen, ja. Das ist tatsächlich, ist, glaube ich, dann eben auch etwas, wo du sagst, hey, in anderen Konstellationen bringst du das jetzt nicht mit Platz 9 über die Runden. Aber,
nee, ja, also gerade wenn du Max und die 2 McLaren drinnen hast, ja, bist du da nicht drin.
Du hast das dann noch so.
Du bist nicht am Level wie die Racing Bulls, nein. Alpine oder Haas.
Genau, weil du hast jetzt, sag mal, einen Lindner, der hat noch einen Dreher drinnen gehabt. Hat sich auch nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, aber der hätte auch noch Potenzial gehabt, dass er da vorne dabei ist. Ja,
Williams. Audi haben kämpft. Wir auch noch.
Genau, Audi, ja. Also halt jetzt eben ein ähnliches Problem wie Williams. Audi bildet das eigentlich auch ab. Nico Hülkenberg, 11. Gabriel Bortoleto gar nicht erst da angetreten. Wenn du, sag ich mal, den Bortoleto drinnen hast, der fühlt sich ein bisschen wohler mit dem Auto aktuell als Hülkenberg.
Ja.
Der wäre dann auch vielleicht noch dafür diese Punkte 9 bis 9, 10 gut gewesen. Gar nicht angesprochen haben wir Liam Lawson, der eigentlich das beste Red Bull-Ergebnis eingefahren hat. Hat sich gut gehalten, muss ich sagen, ist im Duell mit Lindblad vielleicht so ein bisschen emotional ins Straucheln geraten. Aber kannst auch du, sag ich mal, als Liam Kritiker ihm da was abgewinnen da für den heutigen Grand Prix?
Ja, hat Punkte geholt. Er ist dann ein braves Rennen gefahren.
Hat Isaac auch hinter sich gehalten, das, ja. Sag ich mal, das ist jetzt auch okay. Er hat keinen groben Schnitzer drin gehabt.
Prinzipiell überhaupt seit letztem Jahr, ab ich würde sagen, der Sommerpause, ist beim Liam, hast du gemerkt, dass da einfach wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt und das bei ihm persönlich wieder mehr geht. Also aus diesem Red Bull-Loch wieder rauskommen ist und auch jetzt brav Punkte geholt hat, ist ein braves Rennen gefahren, Platz 7 ist. Natürlich geht es immer besser, aber weil du halt einen Alpine und den Haas davor hast und ich würde sagen, die sind ungefähr auf einem ähnlichen Level alle drei, aber Platz 7, 6 Punkte holen ist sehr brav und sehr wichtig für das Team.
Ja, und ich glaube, es hilft auch, dass er jetzt mit Lindblad einen Teamkollegen hat, der so ein bisschen, der schnell ist, der aggressiv ist und aber halt vielleicht noch etwas unerfahren, vielleicht etwas unkonstant ist. Und da kann er, glaube ich, so seine, doch etwas, das Konstante ist seine Stärke, habe ich das Gefühl. Und es ist jetzt nicht unbedingt, dass er so Raw Racing Talent versprüht, Liam Lawson, aber der kann, glaube ich, recht gut konstant rein und da kann er seine Stärke auch zeigen. Und gleichzeitig wird er ein bisschen gepusht vom Teamkollegen. Also ich bin gespannt, wie diese Dynamik sich da noch entwickelt. Von Lindblad erwarte ich mir da dieses Jahr auch noch so ein bisschen gute Ergebnisse. Und ja, da kann Liam dann auch dagegenhalten, indem er konstant diese Punkte holt. Wie gesagt, Anfang der Saison, das sind die ganz, ganz wichtigen Punkte für diese Teams. Vor allem, wenn dann, sagen wir mal, technische Probleme in den Griff bekommen werden können. Es ist natürlich schwer, dann über Teams zu sprechen wie Cadillac. Sag ich mal, jetzt nicht wirklich irgendeine Art von Relevanz in diesem Rennen gehabt. Sie haben das Rennen beendet, aber bis auf den Start, auf die Startberührung zwischen Perez und Bottas selbst, hat man da nichts gesehen, oder? Also das ist immer noch Lernen, Lernen, Lernen.
Ja, war voller Erfolg, oder? Die waren nur eine Runde hinten. Naja, waren die nicht drei in Australien oder so?
Ja, aber da haben wir kein Safety Car gehabt.
Ja, der Safety Car war so früh. Das war so früh.
Naja, ohne das dem, glaube ich, wäre es sicher 12. noch eine Runde mehr geworden.
Also ja, nee, das ist das Hinterherfahren und du bist einfach so weit weg von allen, dass es, glaube ich, keine. Sie wissen selber, sie spielen keine Relevanz. Aber sie sind durchgekommen, sie konnten wieder das Rennen abschließen. Gerade im Vergleich zu einem Team, was ich noch schlechter sehe als Cadillac. sie sind durchgekommen. Und das ist das, was wieder zählt.
Das ist wahr, du hast es angesprochen. Wenn man denkt, dass Red Bull und McLaren Probleme haben jetzt am Anfang der Saison, Aston Martin ist noch gar nicht erstmal so weit, dass man da von irgendwie Pünktchen reden könnte. Lance Stroll, das Auto, ist schon nach 10 Runden abgestellt mit einem Defekt in der Batterie. Fernando Alonso musste ohne technischen Defekt abstellen, weil laut Aussage vom ORF-Broadcast ja die Vibrationen so stark waren, dass die Hände von Fernando Alonso da nicht mehr mitgemacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir konkret darüber gesprochen haben, dass es ja dieses Problem gibt, dass der Aston Martin so stark vibriert, dass das an den Fahrern vermeintlich Nervenschäden auslösen könnte, aber natürlich auch Teile des Autos abfallen können. Und man da dann einfach sagen muss, okay, die Gesundheit des Fahrers ist nicht gewährleistet und das ist schon ein Armutszeugnis sondergleichen in meiner Meinung.
Ja, und da muss es doch jemanden geben, der verbietet, dass die antreten. Also wir wissen ja alle, die können nicht durchfahren. Laut eigener Aussage können sie nicht durchfahren. Dann kann es ja nicht möglich sein, dass wir da den Fernando so lang drinnen fahren lassen, bis seine Hände einschlafen und hat die nicht mehr gespürt. Das kann ja, also bei aller Liebe, da muss ja einer sagen, hey, wenn ihr das nicht, das ist ja auch eine Gefährdung für alle. Was ist, wenn der das Lenkrad nicht mehr halten kann und dann zerreißt das Auto und fahrt wem anderen rein?
Ja, der kommt nicht mehr raus, weil die Hände eingeschlafen sind, ist ein Unfall. Also
dann darfst du nicht antreten. Das finde ich, das ist fahrlässig. Also sie sollten zumindest das Auto so hinkriegen. Besser, wenn du hinterher fährst und das Auto schlecht ist, kannst du immer was machen, aber das ist einfach nur gefährlich.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich die große Frage, wie viel man in kurzer Zeit machen kann. Wir werden natürlich nächste Woche dann ausführlich darüber sprechen, wenn eine Rennpause ist zu sehen. Oder ist nächste Woche schon Japan?
Nein, in 12 Tagen.
Triple Header, genau.
11 Tagen, 16 Stunden, 50 Minuten.
Genau. Also werden wir da nächste Woche ausführlich drüber reden, auch über die Änderung natürlich des Rennkalenders, das jetzt bekannt geworden ist. Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien werden nicht im April stattfinden, wie das offizielle Statement der FIA ist. Das impliziert natürlich für alle, die eins und eins zusammenzählen können in so einer Kommunikationssprache, dass es zwar jetzt für den April abgesagt worden ist, aber nicht endgültig für die gesamte WM. Also die Möglichkeit besteht, dass die vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres noch nachgeholt werden. Ich stelle mir das als noch komplizierter vor, als jetzt irgendwelche Ersatzcompris für diese Termine zu finden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann ein freies Wochenende findet, wo es wettertechnisch und organisationstechnisch reinpasst, ohne dass du den anderen und den Teams das so sehr in die Logistik rein reingrätscht. Aber das werden wir alles ausführlich nächste Woche dann besprechen und natürlich auch, was für Implikationen das haben könnte auf die Entwicklung der Autos, wenn man da fast 4 Wochen, ich glaube 4 Wochen sind es, die dann Pause sind. Eine Pause, eine Länge der Pause, die wir, glaube ich, sonst in der Formel 1 gar nicht mehr haben im Rennkalender. Ja, das werden wir dann alles nächste Woche dann besprechen mit insgesamt China-Sprint. Der Sprint, der erste Sprint der Saison, gleich im zweiten Rennen bei einem neuen Reglement. Glaubst du auch, dass der und die geringere, verringerte Trainingszeit ausschlaggebend waren dafür, dass wir doch wieder mehr Ausfälle gesehen haben?
Ja, ja. Also im zweiten Rennen einen Sprint zu machen, gerade nach neuen Reglement, hätte man sich vielleicht ein bisschen anders überlegen können. Weil vielleicht, also ich weiß ja auch nicht, aber vielleicht da blasen die Motoren auch einfach 2 hochgedrehte Qualifying-Session und 2 hochgedrehte Renn-Session einfach, auch die Motoren einfach nicht. Wir werden es wohl rausfinden dieses Jahr noch. Ich hatte das Gefühl, die großen Teams, also oder die großen, gerade die Teams, die in Melbourne schon stark waren, wie Mercedes und Ferrari, hatten weniger Probleme mit nur einer Session als die Teams, die im Mittelfeld dann waren oder probiert haben, ranzukommen, die eh schon Probleme haben, wie McLaren, Red Bull, die sich ja ganz schwer tun bisher, weil du halt eine Session hast und damit praktisch das Auto fürs komplette Wochenende abstimmen musst. Und wenn du eh schon nicht weißt, wo du anfangen sollst, ist halt so eine Trainingssession vielleicht wirklich sehr wenig. Und gerade am Anfang hätte man das ein bisschen besser lösen können. Ich habe aber schon zu dem Sprint mega Vorschläge, wie man die in Zukunft einfach spannend machen kann.
Bitte.
Hey, dieser Boxenstopp, der war, weil wir das Safety Car hatten, war mega.
Also willst du einfach einen verpflichteten Boxenstopp beim Sprint haben?
Ja, gibt's ihnen einfach, weißt du, im Sprint, du musst ja eh nur eine Reifenmischung machen, gibt's ihnen einen Soft mehr für das Wochenende, der rein für das Sprint-Wochenende ist. Sie müssen den einen Stop machen und lass sie einfach diese 17, 18 Runden Vollgas diesen Reifen ausquetschen. Komplett ausquetschen. Viel geiler. Ja. Macht den Sprint viel besser. Ich fand den Sprint gestern, das war der beste Sprint, den wir hatten bis jetzt.
Das stimmt.
Weil die voll ausquetscht dann haben, den Reifen. Hey, lass sie das machen. Gib ihnen halt in einen Reifen nur für das Sprint-Rennen einfach mehr. Und lass sie diesen Boxenstopp machen. Ist mega.
Mag ich die Idee, wir werden es wahrscheinlich noch nicht sehen beim.
Aber ich schreibe jetzt im Stefano.
Aber ich würde auch sagen, wir sliden in die DMs. Weißt du, wenn wir zu Weihnachten, bis Weihnachten, wenn wir dann wieder dort sitzen bei ihm, dann dauert das wieder so lang. Hochzeit steht jetzt auch keiner an, dementsprechend. Ja, 3. Mai ist dann schon der nächste Sprint. Also wenn wir jetzt die 2 Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht haben, haben wir jetzt nur Japan dazwischen mit einem normalen und Anführungszeichen Wochenende, dann ist schon wieder Sprintwochenende. Also die Testzeiten wären auch nicht sonderlich länger für die Teams. Also wenn man wirklich Daten noch sammeln will, man muss wirklich jede Sekunde auf der Strecke nutzen und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Aston Martin da dann teilweise rausfährt. Und warum es extra bitter ist, natürlich auch für McLaren, wenn man dann gar nicht erst am Rennen teilnehmen kann. So. Gudi, ich glaube, das war über China soweit alles. Vollständigkeitshalber, wir haben es jetzt gar nicht angesprochen. Du hast gesagt, der Sprint, absolut zu Recht, war einer der Besseren, die wir folgt haben. George Russell hat den gewonnen vor Charles und Lewis. Kimi hat hauptsächlich da jetzt nicht aufs Podium gekommen wegen einer Strafe, die er bekommen hat. Ja, die McLaren waren auch noch relativ gut mit 4 und 6. Sonst, finde ich, hat man Kräfteverhältnis technisch schon ja das Gleiche wie am Sonntag gesehen.
Ja.
Also da waren keine Überraschungen. Turbostart von Ferrari inklusive. Ja, und da wird es auch halt interessant, wie sich da die Teams anpassen. Gerade zur Startsequenz, es wirklich lohnt sich immer rechtzeitig einzuschalten beim Grand Prix, denn da tut sich ordentlich was. Sonst, Matti, großer Preis von China, hast du noch Feedback für die 4 Offiziellen, die zuhören?
Nee, war gut. Macht es in den anderen Rennen auch so, dass man mehr Power hat? Bitte.
Es sind wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich Reglement-Learnings, die man da mitnehmen kann und wird, wie das powertechnisch ausschaut, ob es die Strecke auch zulässt. Ist natürlich, wir haben jetzt auch wieder gesehen, es war eine andere Strecke als jetzt in Australien. Wir werden noch sehen, was bedeutet das dann für die engen Stadt-Compris, was bedeutet das für klassische Rennstrecken, die wir dann in Europa haben werden. Ja, also das ist noch einiges. Es hängt jetzt, glaube ich, aktuell von sehr vielen Faktoren zusammen, wie das Rennwochenende wird. Dieses Mal muss ich auch sagen, wir haben es eh auch schon betont, es war ein sehr unterhaltsames Rennen. Das Duell, Ferrari-interne Duell, war besonders ein Highlight. Und du hast gesehen, dass die Ferrari mithalten können, wenn sie die Mercedes mal im Infight quasi behalten können und solange sie es ihnen nicht entfleuchen. Gut, meine Lieben, dann gehen wir noch einmal jetzt zum Schluss das Endklassement durch. Andrea Kimi Antonelli, der erste Sieg für den jungen Italiener, auch der erste Sieg eines Italieners seit sehr langem, der zweitjüngste Grand Prix-Sieger, der jüngste Pole-Setter, also Rekorde um Rekorde für den jungen Fahrer. Der erste, aber höchstwahrscheinlich nicht der letzte Sieg für ihn. George Russell, zweiter, hat nicht ganz so zufrieden gewirkt, aber ich glaube, für den gibt es noch einige Gründe zu feiern in diesem Jahr. Lewis Hamilton, richtig tolles erstes Podium für ihn, hat sich durchgesetzt vor Charles Leclerc im Ferrari im internen Duell. Also da haben auch zwei Kämpfer auf Augenhöhe. Olli Berman wird sich auch feiern lassen dürfen mit Platz 5 im Haas. Pierre Gasly im Alpine betont die Stärke der Franzosen auf Platz 6. Liam Lawson als bester Red Bull-Pilot im Racing Bull auf der 7. Isaac Hadjar 8. Chancebegrenzung für den Franzosen. Carlos Sainz 9. Die ersten Punkte für Williams in diesem Jahr. Franco Colapinto holt sich auch noch einen Punkt im Alpine. Nico Hülkenberg im Audi, für ihn ist es nicht mehr in den Punkten ausgegangen, auf der 11. Arvid Lindblad, der Rookie mit ein bisschen mehr Problemen, nur 12. im Racing Bull. Valtteri Bottas 13. im Cadillac vor Esteban Ocon, den vor allem eine 10 Sekunden Strafe nach Duell mit Colapinto auf Platz 14 zurückgeworfen hat. Sergio Perez 15. noch im Cadillac, der letzte im gewerteten Klassement. Ausfälle hatten wir viele. Max Verstappen, Runde 45, Schluss mit ihm, klang nach Getriebe, war auf jeden Fall ein technisches Gebrechen im Red Bull. Fernando Alonso, wie besprochen, die Vibrationen zu viel. Lance Stroll, Batterieprobleme, ebenfalls im ersten Martin. Gabriel Bortoletto, Alexander Albon, Oscar Piastri, Lando Norris, alle vier gar nicht erst angetreten. Da gilt es natürlich auch einiges an Fehleranalyse und wir werden dann wahrscheinlich auch nochmal nächste Woche dann darauf zurückkommen. Besonders bei McLaren, wo denn da sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat und was für Implikationen das vielleicht auch für die kommenden Wochen und Monate haben werden wird. So, meine Lieben, falls ihr Feedback für uns habt, für die Folgen, das freut uns sehr, wir sehen, ihr schaltet wieder fleißig ein, die Saison ist noch jung, also falls ihr irgendwelche Anregungen, Anmerkungen habt, meldet euch gerne overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse, @overtake_f1podcast heißen wir auf Instagram und ansonsten auch gerne in die Spotify-Kommentare bei der Folge reinschreiben. Da kriegt es dann auch natürlich Feedback. Und ja, das war's dann mal aus China. Nächste Woche reguläre Folge, wie gesagt, da gibt es dann die News und alles rundherum, was wir noch so zu besprechen haben. Die Tipps für Japan-Tipps gibt es immer auf Instagram. Also es lohnt sich auch einzuschalten, wenn kein Rennen ist. Glaubt mir. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.